Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Wir wagen uns in die Wohnwelten des Designers Werner Panton. Das Vitra Design Museum widmet ihm zu seinem 100. Geburtstag in diesem Jahr eine große Schau. Der iranische Regisseur Jafar Panahi steht seit gestern vor einem Revolutionsgericht in Teheran. Ein Gespräch mit der Schauspielerin Yasmin Tabatabai über das Nein zum Exil und den Mut, selbst unter schwierigsten Umständen immer weiterzumachen. Und ein Blick nach Sachsen-Anhalt, wo die Kulturinstitutionen eine Kampagne gegen den Heimatbegriff der AfD gestartet haben. Jafar Panahi ist nicht nur ein preisgekrönter, sondern auch offensichtlich ein furchtloser Filmemacher. Für seinen jüngsten Film Ein einfacher Unfall bekam er vor einem Jahr in Cannes die Goldene Palme und war sogar für einen Oscar nominiert. Der Film wurde heimlich gedreht. Panahi bekam im Dezember dann eine Haftstrafe in Abwesenheit und sein Co-Autor, der wurde Anfang des Jahres festgenommen. Dennoch kehrte Panahi in sein Heimatland zurück. Seit gestern verteidigt er sich vor dem Revolutionsgericht. Die Verhandlung führt ein Hardliner. Aus dem Gerichtssaal dringen keine Informationen. Warum Panahi, einer der international bekanntesten iranischen Künstler, überhaupt in seine Heimat zurückkehrte und welche Symbolkraft dieser Prozess hat, darüber spreche ich jetzt mit der deutsch-iranischen Musikerin und Schauspielerin Yasmin Tabatabai. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ist diese Rückkehr Jafar Panahis und dieses Berufungsverfahren im Iran ein Thema? Also zumal auch nach den Protesten im Frühjahr, bei denen es ja tausende Tote gegeben haben soll.
Natürlich, Jafar Panahi ist immer ein Thema, weil er einer der berühmtesten und besten Filmemacher ist, die wir haben. Und eine ganz, ganz wichtige Figur, auf die man immer hört. Und er war ja die ganzen Monate von, ich glaube, November bis März oder so war er ja im Westen unterwegs, im Ausland. Er war auch in Deutschland zu seiner Premiere im Dezember. Und er hat immer ganz deutlich gesagt, dass er diese Filme, die er macht, nur im Iran drehen kann, in seiner Heimat. Und dass er jetzt seinen Film hier im Westen promotet und die ganzen Festivals mitmacht und den Film ins Kino bringt und dass er dann wieder zurückgehen wird. Mhm. Das hat er gemacht.
Und es scheint so zu sein, dass ein Mensch wie Panahi eben auch weiterarbeiten will, beziehungsweise einfach nicht im Exil leben will.
Nein, natürlich, weil wie gesagt, er kann seine Filme, so wie er sie macht, kann er nur im Iran drehen. Und er lässt sich das nicht nehmen, er geht wieder zurück. Und das ist ausgesprochen mutig und natürlich unglaublich beeindruckend. Ich hatte das große Glück, ihn persönlich kennenzulernen im Dezember, als sein Film hier Premiere hatte. Und ich war wirklich sehr beeindruckt, dass sich da jemand hinstellt. Und ja, aber ich meine, haben Sie den Film gesehen? Ja. Der ist ja auch komplett angstfrei.
Der ist komplett angstfrei?
Dieser Film ist komplett angstfrei. Und das ist für Leute, die wie ich in den 80ern aus dem Iran weg sind und diese Erinnerungen haben, dass man immer so viel Angst hatte vor diesen Machthabern. Ich war so beeindruckt, dass ich gesehen habe, dass diese Menschen, die im Iran sind und diese Zivilgesellschaft, die Angst so abgelegt haben vor diesem Regime. Und wenn man diesen Film sieht, man kann es gar nicht glauben, da wird ja alles gesagt, alles gemacht und alles ausgesprochen. Richtig krass Kritik an diesem Regime. Und dass er sich das wagt, das macht natürlich vielen Menschen Mut. Und dass er zurückgeht und sich das auch nicht nehmen lässt, hinzugehen, das hat natürlich eine unglaubliche Symbolwirkung. Und er steht da für mich in einer Reihe mit Menschen wie Nadias Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin, oder Nassim Sotoudeh, die alle im Gefängnis sitzen und die es sich nicht nehmen lassen, trotzdem gegen das Regime sich auszusprechen.
Er hat ja gerade mit diesem letzten Film auch bewiesen, dass man mit einfachsten Mitteln aufbegehren kann. Also das ist ja eigentlich Low Budget, was er gemacht hat. Mehr oder weniger in einem Van gedreht. Es wurden ja auch schon zahlreiche Interviews und Texte darüber geschrieben. Müssen wir jetzt eigentlich nicht vertiefen. Aber dabei ist es ja auch keine plumpe Anklage, sondern eine hochkomplexe Auseinandersetzung, auch mit den Folgen von Folter. Also er ist eigentlich schon mit diesem Film beim Danach.
Ja, ist er. Und es ist halt auch so, ich habe ihn dann noch einmal, habe ich ein Podiumsgespräch mit ihm verfolgt auf der Berlinale. Und es ist halt einfach so ein unglaublich intelligenter Filmemacher auch, weil Sie erinnern sich, da war die Diskussion sehr groß. Ja, muss ein Film politisch sein? Während der Berlinale gab es diese große Kontroverse. Und er hat so ganz entspannt, ich finde es ja auch immer toll, wie entspannt er redet, so gesagt, ja, politische Filme sind total langweilig, weil ich gehe ja nicht ins Kino, um irgendwie politisch belehrt zu werden oder überzeugt zu werden. Ich mache gesellschaftskritische Filme. Mhm. Und bei ihm geht es, und da ist ein Prinzip davon, dass beide Seiten, in dem Fall beim einfachen Unfall, die Gegenseite, sprich der Folterer, der vermeintliche, auch Redezeit bekommt und Großaufnahmen und dass er auch seine Seite sagen darf. Und das ist einfach das, was großes Kino ausmacht.
Er selbst hat ja auch mehrfach gesagt, Schweigen bedeute in Zeiten von Verbrechen nicht Neutralität, sondern Beteiligung an der Dunkelheit. Was bekommen Sie mit von Ihren Landsleuten, wie die jetzt darauf auf diesen Prozess schauen? Denn ich gehe mal davon aus, dass viele ja bestimmt gerne das Land auch verlassen würden.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand dieses Land verlassen will. Die meisten Iraner, die ich kenne, oder alle Iraner, die ich kenne, lieben dieses Land. Das Problem ist das Regime, ist die Unfreiheit, ist die staatliche Willkür, ist die Brutalität. Irgendwann muss man eine Entscheidung fällen. Geht man mit dem Regime mit und ist unfrei oder bleibt man bei seiner Kunst und bezahlt den Preis, dass man einfach Probleme kriegt. Und jeder kriegt Probleme.
Ja, offenbar auch mehr denn je zuvor. Seit den Protesten Anfang des Jahres hört man ja auch von schärfster staatlicher Gewalt und Unterdrückung, Folter, Todesurteile. Wie blicken Sie denn selbst auf die aktuelle Lage, auch nachdem ja eben der Iran jetzt auch noch von außen militärisch angegriffen wird?
Die Lage zu beurteilen ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich, wie Sie wissen, das Internet seit sehr langer Zeit abgeschnitten ist. Mittlerweile ist eigentlich alles, was rauskommt, Propaganda. Man kann sich auf die sozialen Medien nicht mehr so lehnen, finde ich, und verlassen, sondern es ist halt so, dass man die privaten Kontakte, die man hat, die konsultiert. Ich stehe zum Beispiel im Kontakt mit dem Regisseur Nader Saivar, der auch am Drehbuch von Ein einfacher Unfall mitgearbeitet hat. Und ein enger Freund ist von Jafar Panahi und der einen direkten Kontakt zu ihm hat. Und ich konnte mit ihm darüber reden, was gestern los war. Es ist halt so, er hat gesagt, er war halt gestern in diesem Prozess. Der Richter, der hat ihn also da zurechtgewiesen. Also das machen die ja gerne, dass sie dann sagen, wieso machen sie denn solche Filme, wo die Islamische Republik so negativ dargestellt wird. Warum zeigen sie denn nicht die guten Sachen, die hier passieren? Und dann hat Jafar Panahi wohl zu ihm gesagt, ja, ich sehe die Dinge so, wie sie sind. So sehe ich sie. Und wenn sie die guten Seiten zeigen wollen, dann machen sie doch auch Filme. Also ich mache die Filme, die ich mache, und machen sie doch die Filme, die sie machen wollen. Und diese Chuzpe, ne, und diese Schlagfertigkeit und dieser Mut, das ist auch der Eindruck, den ich von ihm hatte, als ich mit ihm persönlich gesprochen habe. Dann kamen die beiden miteinander ein bisschen diskutiert, also dann ging es so hin und her. Und im Endeffekt ist es so, dass sie ihm gesagt haben, sie kriegen das neue Urteil in einer Woche. Wir entscheiden in einer Woche. Das heißt, es weiß niemand jetzt im Moment, was passieren kann. Es kann sein, dass sie das Urteil, was besteht, bestätigen, dass er dann ein Jahr Gefängnis hat, 5 Jahre Berufsverbot und Ausreiseverbot. Und es kann aber auch sein, dass sie Teile davon revidieren. Und man weiß es einfach nicht, weil ich meine, die Islamische Republik täte gut daran, dass sie die wenigen Leute, die nicht vor ihr wegrennen, besser behandelt. Aber jetzt können wir einfach nur warten und hoffen, dass es ihm gut geht und dass sie sich da besinnen. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen.
Vielen Dank, Jasmin Tabatabai, ja, über den Berufungsprozess von Jafar Panahi vor einem Revolutionsgericht im Iran. Danke Ihnen ganz herzlich.
Und danke Ihnen, dass Sie weiterhin an die Menschen im Iran denken und den Fokus darauf halten.
In Sachsen-Anhalt gab es schon viele Aktionen gegen die AfD. Die Wahlen stehen ja bekanntlich bevor und die Partei könnte stärkste Kraft werden. Heute haben rund 30 Kulturinstitutionen erneut eine Kampagne gestartet, die dem Heimatbegriff der Rechten etwas entgegensetzt, nämlich Heimat ist Vielfalt. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hat sich mit der Initiatorin verabredet.
Annegret Labs leitet das Kunstmuseum Magdeburg. Sie ist eine der Initiatorinnen der Kampagne Kultur ist Heimat und Vielfalt, an der sich über 60 Museen, Theater und Vereine bislang beteiligen. Das Ziel, nicht über das Programm der AfD zu reden, sondern über einen Begriff, den die Partei gerne in ihrem nationalpatriotischen, völkischen Sinne auflädt, der aber auch für Vielfalt stehe, Heimat.
Also ein Begriff, der wirklich auch die Veränderbarkeit von Beziehungen, die wir alle miteinander haben und tagtäglich austesten und neu zusammenstellen, das alles ist Heimat. Das, was wir aus dem machen, was wir alltäglich ja, an dem Ort, an dem wir uns befinden, mit anderen Menschen aushandeln.
Die Kampagne plant Lesungen, Kundgebungen und will auf Veranstaltungen präsent sein. Das Kultur ist Heimat-Logo können sich die Institutionen ins Theaterfoyer hängen oder auf Social Media teilen. Das Anhaltische Theater in Dessau war eine der ersten Organisationen, die sich an der Kampagne beteiligt. Generalintendant Johannes Weigand findet den Begriff der vielfältigen Heimat gut und nennt als Beispiel das erfolgreichste Weihnachtsmärchen der letzten Jahre in Dessau, Aladdin und die Wunderlampe.
Mich überzeugt schon, dass wir als Kulturinstitutionen sozusagen die Heimat bilden für die Bevölkerung und für uns selbst.
Nicht so überzeugt war der Intendant des Anhaltischen Theaters von der gemeinsamen Pressemitteilung der Kulturinstitutionen Ende April als Reaktion auf das AfD-Wahlprogramm. Ein Schnellschuss sei das gewesen, bei dem das Anhaltische Theater in Dessau nicht dabei war.
Wir wurden nicht gefragt. Dann gab es eine Nachnominierung bis Mittwochabend. Die erreichte mich am Donnerstag. Also da war irgendwas schief.
Nun also kein einmaliges Statement, sondern eine Homepage und Vernetzungstreffen. Die AfD selbst reagiert auf die Heimatkampagne der Kulturinstitutionen mit einem Achselzucken. Fraktionschef Oliver Kirchner.
Ja, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn Heimat ist. Das ist für jeden Menschen ja auch anders. Und deswegen habe ich da kein Problem mit.
Die Sorge vor einem nationalistischen Umbau der Kulturpolitik ist groß in Sachsen-Anhalt. Gestern erst hat der Magdeburger Landtag ein Gesetz beschlossen, das die Förderung der Kultur auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Bislang gab es dafür nur eine Förderrichtlinie, die per Federstrich änderbar war. Wer jetzt die Kulturförderung ändern will, braucht dazu eine parlamentarische Mehrheit. Alles völlig übertrieben, sagt AfD-Fraktionschef Kirchner.
Ich kenne ja diese ganzen Diskussionen, wenn wir dann mal irgendwann hier Regierungsverantwortung haben, dann sieht es für die Kulturschaffenden schlecht aus. Das ist Schwachsinn, muss ich ehrlich sagen. Also weil wir wollen da nicht ran und wir werden da auch nichts tun.
Die AfD-Kampagne Deutsch Denken spreche da eine andere Sprache, fürchtet Annegret Labs vom Kunstmuseum Magdeburg. Die Kultur sei aber nicht nur von einer rechtsextremen Partei bedroht, sondern auch von Opportunismus und vorauseilendem Gehorsam in Stadtverwaltungen.
Die da sagen, naja, ihr wisst doch gar nicht, was im Herbst nachher passiert. Jetzt nehmt euch doch mal zurück in dem, was ihr tut. Das ist die Bedrohung der Kunstfreiheit von einer ganz anderen Seite.
Prominentes Beispiel, die Ausladung des Autoren Arne Semsrott aus der Stadtbibliothek Magdeburg. Die Stadtverwaltung nannte zunächst keine Gründe und sprach dann von einer Terminverlegung. Autor und Veranstalter vermuten politischen Druck von der AfD. Heute Nachmittag hat sich Magdeburgs parteilose Oberbürgermeisterin im Stadtrat geäußert. Simone Boris bedauert den Vorfall.
Ich habe keine Absage angewiesen. Ich habe um Prüfung gebeten, dass daraus im weiteren Verlauf gegenüber den Kooperationspartnern der Eindruck einer Absage oder eines Rückzuges der Stadtbibliothek entstanden ist, war nicht in meinem Sinne.
Ob es im Sinne anderer Mitarbeiter in der Stadtverwaltung war, bleibt unklar. Nächste Woche soll es ein klärendes Gespräch mit Autor Arne Semsrott, der Stadtbibliothek und der Oberbürgermeisterin geben. Das Einstehen für freie Kunst und Kultur, auch gegenüber verzagten kommunalen Verwaltungen. Auch deshalb sei die Kultur ist Heimat und Vielfalt-Initiative so wichtig. Kunsthistorikerin Annegret Labs sagt, man dürfe dem Druck von rechts nicht nachgeben.
Weil das ist das, was die Kultur Szene mir sehr deutlich widerspiegelt. Es ist wichtig, dass wir klar machen, wir sind das nicht. Wenn so etwas passiert, dann passiert das nicht, weil die Kulturszene so reagiert, sondern weil es andere Entscheidungsträger sind, die dort diese Dinge realisieren.
Annegret Labs im Bericht von Niklas Ottersbach aus Sachsen-Anhalt. Ein Stuhl, der fast keiner mehr isst. Man kann sitzen auf ihm, recht bequem sogar, aber in der Silhouette geht der Panton-Chair doch seine ganz eigenen Wege. Ein organisch geformter Freischwinger aus Kunststoff. Ende der 1960er Jahre kam dieses Sitzmöbel nach jahrelanger Entwicklung auf den Markt. Bis heute hat es nichts an seiner Einzigartigkeit verloren. Der Panton-Chair ist eine Ikone, aber das Werk des Dänen, das ist weit umfangreicher. Zum 100. Geburtstag des Visionärs widmet das Vitra Design Museum ihm nun eine große Retrospektive. Und mit dem Direktor Matteo Gries konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Gries, kann man das Werk Werner Pantons verstehen allein über diesen Stuhl? Oder braucht es dann vielleicht doch einen Raum dazu?
Man kann schon sehr viel verstehen über den Panton-Stuhl. Aber Panton ist nicht zu verstehen ohne seine Räume. Da kommt wirklich alles zusammen. Denn er hat ja nicht nur wichtige Möbel gemacht, sondern auch sehr viele Textilien. Licht war sehr wichtig bei ihm. Und eben die Verbindung all dieser Elemente zu ganzen Raumkunstwerken, würde ich sagen.
Was ja faszinierend ist zu lesen, dass er so eigentlich ein gründlicher Erforscher gewesen sein muss. Einer, der sich wirklich vertieft in so eine Entwicklung des Entwurfs. Es hat ja auch über 10 Jahre gedauert, bis der Panton-Chair von der ersten Entwurfszeichnung dann wirklich in die Produktion ging. Dass man diese Gründlichkeit diesen lässigen Entwürfen gar nicht ansieht am Ende.
Ja, das ist, glaube ich, im Design wie in der Kunst oder der Architektur. Das, was leicht aussieht, kann sehr kompliziert sein. Und das war beim Panton-Stuhl der Fall. Es war ein Entwicklungsprozess, der sich über mehr als 10 Jahre erstreckte. Es war wirklich ein sehr technischer Prozess. Sie müssen sich vorstellen, damals war die Kunststofftechnologie noch nicht so weit entwickelt. Das heißt, überhaupt einen solchen Stuhl formen zu können. Dafür mussten spezielle Formen entwickelt werden. Die richtigen Kunststoffe mussten gefunden werden. Und das Ganze musste natürlich halten. Und das war das Problem bei einem Stuhl aus einem Stück Kunststoff ohne Hinterbeine. Der brach dann oft dort, wo die Sitzfläche in die Unterkonstruktion überging. Und das wurde dann in wirklich minutiöser Ingenieursarbeit so verstärkt, dass es hält, aber dass es immer noch gut aussieht.
Was zeigen Sie denn jetzt in dieser Ausstellung? Das Vitra Design Museum verwaltet ja auch das Panton Archiv. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da noch einige Kostbarkeiten herausgezaubert haben.
Ja, das war uns natürlich ein Anliegen und auch die Grundlage der Ausstellung. Wir haben über 40.000 Dokumente von Werner Panton in diesem Archiv, davon fast 20.000 Pläne und Zeichnungen, hunderte von Objekten, darunter ganz viele Prototypen und auch Möbel, die gar nicht so bekannt sind. Ja, und wir wollten natürlich das Bekannte auch vertieft und in neuem Licht zeigen, aber dann eben auch das weniger Bekannte aus Pantons Werk. Das ist genauso interessant, weil das auch zeigt, in wie viele Richtungen er experimentiert hat. Übrigens auch nicht nur im Design, sondern es gibt auch ein sehr interessantes architektonisches Werk. Davon wurde kaum etwas realisiert, aber Panton war ja auch eigentlich ausgebildeter Architekt.
Was hat er denn entworfen?
Er hat viele, heute würde man sagen, experimentelle Strukturen entworfen. Das haben in den 60er, 70er Jahren auch andere Architekten gemacht. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind oft so Kuppelkonstruktionen, Leichtbaukonstruktionen. Er hat auch einen Wettbewerbsbeitrag für das Centre Pompidou in Paris gezeichnet. Allerdings kam der aufgrund von Verzögerungen bei der französischen Post nicht rechtzeitig an und wurde dann nicht berücksichtigt.
Es gibt ja noch so ein anderes ikonisches Werk, die sogenannte Fantasy Landscape von 1970. Und ich glaube, wenn man das sich nochmal so vor das geistige Auge führt, versteht man, dass es wirklich revolutionär ist, was dieser Werner Panton gemacht hat, weil das ja auch eine gänzlich neue Vorstellung wirklich von Raum und von Miteinander in einem Raum sein ist. Also vielleicht können Sie da nochmal beschreiben, wie das eigentlich funktioniert hat.
Ja, die Fantasy Landscape ist eine organisch geformte Wohnlandschaft. Damals wurde auch viel von Wohnhöhle geredet. Und der Begriff trifft es eigentlich ganz gut, denn Panton gestaltete wirklich alle Dimensionen des Raums. Also die Polsterung ging vom Boden über die Wände bis zur Decke über. Es formten sich organische Wellen. Das Ganze war dann farblich seriell gestaffelt. Und ja, es war ein neues Lebensgefühl, was sich dann in ein neues Wohngefühl übertrug. Die Grenzen zwischen den einzelnen Möbeln, die wollte er aufheben. Er wollte also nicht mehr den Tisch, den Stuhl, das Bett haben, sondern die Fantasy Landscape war alles. Und man konnte darin kommunizieren, man konnte sich zurückziehen. Und das spiegelt, wie gesagt, den Wandel in der Gesellschaft. Die Konventionen veränderten sich ja in den 50er bis 70er Jahren. Man machte sich locker sozusagen, auch im Wohnbereich. Und dann gibt es auch wieder wirklich interessante Parallelen, finde ich, zur Pop-Art, zur Op-Art mit ihren Farbstrukturen. Und natürlich die Begeisterung für den Weltraum. Also das ist ja das sogenannte Space Age gewesen, mit der Begeisterung für den Weltraum, für die Schwerelosigkeit. Und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass in Pantons Räumen die Gesetze der Schwerkraft eigentlich aufgehoben sind.
Ja, jetzt haben Sie gerade Space Age als Begriff genannt. Der andere Begriff, der im Zusammenhang mit ihm immer fällt, ist psychedelisch. Finden Sie, dass das zutrifft?
Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, es trifft nicht den Kern von Pantons Werk. Panton war wirklich ein sehr gründlicher, auch technisch interessierter und versierter Gestalter. Auch die Fantasy Landscape zum Beispiel hat einen sehr starken technischen Hintergrund. Das entstand ja aus einer Kooperation mit der Firma Bayer, die mit der Fantasy Landscape eigentlich die Möglichkeit von neuen Synthetikfasern demonstrieren wollte. Und dafür beauftragten sie Werner Panton. Und Panton schuf dann diese organisch geformte Wohnlandschaft, die komplett gepolstert war. Und diese Polsterung war eigentlich nur möglich, weil es diese neuen Synthetikfasern gab. Also einerseits diese wirklich radikale Neuerfindung des Wohnraums, aber andererseits auch ein großes technisches und industrielles Hintergrundwissen.
Ja, und mit dieser Synthetikfaserentwicklung ist eben Werner Panton und sein Werk auch ganz eng verbunden. Ich habe gelesen, dass er in den 50er Jahren, also zu Beginn seiner Karriere, erstmal in so einem VW-Bus durch die Lande gereist ist, den auch zum Zeichenbüro umgebaut hat und unterwegs Einnahmen generiert hat, weil er ein Hemd entworfen hatte und das verkauft hat. Wie hat er denn nach diesen 70er Jahre Hochzeiten weitergemacht? Also wie sind denn die letzten Jahre seines Lebens verlaufen? Hat er da noch große Entwürfe auch in den 80er, 90er Jahren gemacht?
Ja, das hat er gemacht. Und man sieht eigentlich, dass er seinen Grundprinzipien treu bleibt. Also die Rolle von Farbe bleibt weiterhin zentral. Auch dieses spielerische Element behält er. Ich würde sagen, es wird so ein bisschen postmoderner.
1998 ist er gestorben. Haben Sie ihn denn kennengelernt?
Also ich arbeite seit 1995 im Vitra Design Museum und ich habe ihn damals immer wieder gesehen. Allerdings hatte ich nicht direkt mit ihm zu tun, aber ich habe ihn als einen sehr angenehmen und entspannten und sympathischen Menschen damals erlebt.
Matteo Gries über Werner Panton und die Schau ist jetzt im Vitra Design Museum zu sehen. Form, Farbe, Raum heißt sie bis 9. Mai 2027 und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Westend Verlag hat auf den offenen Brief von 32 seiner Autorinnen und Autoren reagiert. Diese hatten dem Verlag einen Rechtsruck vorgeworfen und sich von ihm distanziert. Der Westend Verlag wies den von den Autoren erhobenen Vorwurf der Gesprächsverweigerung zurück. In dem offenen Brief hatten die Autoren, darunter der Linkspolitiker Gregor Gysi, als Wendepunkt die Veröffentlichung des Bandes Linksdeutsch, Deutschlinks genannt. Co-Herausgeber ist der Journalist Julian Reichelt. Die Unterzeichnenden werfen dem Westend Verlag vor, das Spektrum seiner Veröffentlichungen bis hin zur extremen Rechten erweitert zu haben. Westend erwiderte jetzt, dass abweichende Positionen, die sich innerhalb des demokratischen Rechtsrahmens bewegen, in dem Verlag nicht diskreditiert, sondern als Beiträge zu einer offenen Debatte ernst genommen würden. Der Deutsche Welle-Journalist Alican Uludar ist in der Türkei aus dem Gefängnis entlassen worden. Er saß 3 Monate in Untersuchungshaft. Über die Freilassung berichtete der türkische Dienst der Deutschen Welle im Online-Dienst X. Die Anklage, unter anderem wegen Präsidentenbeleidigung, werde jedoch aufrechterhalten, hieß es. Der Prozess gegen Uludar begann heute und soll laut Deutscher Welle im September fortgesetzt werden. Die Vorwürfe gegen Uluda gehen auf einen Beitrag des Journalisten auf X zurück. Darin hatte er sich laut der Deutschen Welle kritisch darüber geäußert, dass die türkische Regierung mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat freigelassen hatte. Außerdem warf Uluda offenbar der türkischen Regierung Korruption vor. Die Bundesregierung sowie Menschenrechtsorganisationen hatten Uludas Freilassung gefordert. In Nürnberg hielten die Nationalsozialisten monumentale Propaganda-Inszenierungen ab. Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist in den vergangenen Jahren neu gestaltet, erweitert und um aktuelle Forschungsergebnisse ergänzt worden. Heute stellte die Stadt es der Öffentlichkeit vor. Morgen soll das Museum dann in den Probebetrieb starten. In den kommenden Monaten werden Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern gesammelt, um die Dauerausstellung Nürnberg und die Reichsparteitage zu optimieren. Offiziell eröffnet wird das neue Dokumentationszentrum dann Anfang November, genau 25 Jahre nach der ursprünglichen Eröffnung. Um die älteste Pariser Brücke Pont Neuf ist eine monumentale Höhle aufgeblasen worden. Die Installation La Caverne du Pont Neuf des französischen Künstlers Gière ist als Hommage an das Werk von Christo und Jean-Claude gedacht, die den Pont Neuf vor 4 Jahrzehnten in Stoff verpackten. Das neue Kunstwerk soll 3 Wochen öffentlich zugänglich sein. Die aufblasbare Struktur aus Stoff täuscht durch die Kombination von Weiß-, Schwarz- und Grautönen eine felsige Optik vor. Der Künstler Gière ließ sich von einem Steinbruch inspirieren. Er schöpft seine Vision aus den Steinbrüchen des lutetianischen Kalksteins, der für die Errichtung der Brücke und zahlreicher anderer Gebäude in Paris verwendet wurde. Zum Kunstwerk La Caverne du Pont Neuf, das am 6. Juni offiziell eröffnet wird, wird auch ein Klangerlebnis gehören.
Aleviten werden in der Türkei bis heute diskriminiert. Die Zeiten brutaler Massaker liegen aber Jahrzehnte zurück. In Dersim fielen 1937-38 Zehntausende Aleviten der türkischen Armee zum Opfer. Das Massaker ist weitgehend unaufgearbeitet, steht aber im Mittelpunkt einer Tagung in Berlin. Hüseyin Aydin macht sich seit vielen Jahren stark für die Aufarbeitung und Erinnerung. Er ist Vorsitzender des Vereins Dersim Kultur- und Geschichtszentrum und arbeitet seit vielen Jahren an einem Zeitzeugenprojekt. Herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie leben seit 40 Jahren in Deutschland und stammen aus Dersim. Ist dieses Massaker von damals in Ihrer eigenen Familiengeschichte verwoben?
Ja, auch mein Opa war Opfer des Genozids von 37, 38, damit auch eine gewisse emotional direkte Verbindung zu diesen Ereignissen, die staatsseitig sehr umfassend geplant, organisiert und durchgeführt wurde.
Wie hat man sich das vorzustellen? Was ist bei diesem Massaker in Dersim passiert? Wurde da eine ganze Stadt mehr oder weniger ausgelöscht?
Es hat am 4. Mai 1937 ein Ministerratsbeschluss gegeben. Hauptverantwortlich waren die Republiksgründer, an der Spitze Mustafa Kemal Atatürk. Dersim sollte eigentlich von der Bildfläche verschwinden. Also die Menschen sollten von der Bildfläche verschwinden. Sie waren nicht geeignet für die Ordnung, die sie geschaffen haben, weil Dersim in Clanstrukturen strukturiert war. Vor 37, 38, alles an, wie man lebt, wie man arbeitet, wie man Streitigkeiten untereinander löst, wie man in der Region miteinander auskommt, wie man schlichtet, wie man friedlich miteinander wirtschaftet und lebt in Selbstorganisation. Und diese führte dazu, dass der Staat eine Region, die sehr schwer zugänglich war, Menschen, die sehr autonom gelebt haben, eine Operation, so nannten sie, geplant, um das Problem zu lösen. Und so hat man eine Region und ihre Bevölkerung umzingelt, die Menschen auf Plätzen hingetrieben und dort zunächst einmal massenweise ermordet. Und als sie dann merkten, sie verbrauchen viel Munition, dann hat man gesagt, das kostet uns auch noch was. Also alle anderen Maßnahmen ergreifen, um Munition zu ersparen.
Es scheint ja so zu sein, dass dieses Massaker, diese grausame Tat bis heute oder sehr lange, jahrzehntelang in der Türkei tabuisiert wurde. Wie ist das heute?
Die Situation war so, dass zunächst einmal in der türkischen Gesellschaft diese Vernichtungsmaßnahme ihrerseits damit begründet wurde, dass es einen sogenannten Aufstand gegeben haben soll. Aber wir wissen heute, es hat nicht einen einzigen Aufstand 37, 38 von seitens der hiesigen Bevölkerung gegeben. Also eine lügenbasierte Geschichtsschreibung hat man praktiziert. Und man hat diese auf Lügen basierte Geschichtsschreibung nicht nur der türkischen Bevölkerung, auch den Enkelkindern der Hinterbliebenen in den Schulen entsprechend vermittelt, beim Militär vermittelt. Und diese Sage wurde dann von den Menschen, auch wenn es nicht verinnerlicht war, war es nicht einfach, diesem zu widersprechen. Mhm. Weil die politischen Umstände es nicht zuließen. Hinzu kam, dass unsere Vorfahren Angst hatten, wenn sie die Wahrheit ihren Kindern, Enkelkindern vermitteln, dass möglicherweise dann auch ihre Kinder und Enkelkinder Gefahren ausgesetzt sind. Am besten darüber schweigen, damit keiner um die Sache diskutiert und möglicherweise Streitdebatten führt. Und das lief bis Ende der 90er. Warum ab 90er eine Wendung gegeben hat, das hat mit Diaspora zu tun. Und dieser Zustand führte dazu, dass man sich überlegt hat, wie können wir dafür sorgen, dass anstatt diese lügenbasierte Geschichtsschreibung des Staates auch eine Wahrheitserzählung aus dem Munde derer, die die Ereignisse damals hautnah erlebt haben.
Das ist ja das, was Sie seit vielen, vielen Jahren machen. Sie haben Interviews geführt mit Zeitzeugen. Und diese Interviews, deshalb sprechen wir auch heute miteinander, die werden morgen, also zumindest ein Teil davon, 100 erstmals öffentlich gestellt, jedem zugänglich gemacht. Sie haben, glaube ich, insgesamt 400 geführt mit Ihrem Verein. Jetzt haben wir ja das Jahr 2026 und 1937, das sind ja 90 Jahre her. Mit wem konnten Sie sprechen?
2009 war unser Ziel, wenn wir es schaffen, mit 100 Leuten Interviews durchzuführen, damit sie umfassend beschreiben, was tatsächlich passiert ist, dann sind wir glücklich. Wir haben aber schon bereits 2012 über 270 Interviews gehabt und bis auf 400 haben wir durchgeführt. Mhm. Diese Interviews haben stattgefunden in der Türkei, in Europa, also Österreich, Deutschland, Frankreich, England bis einschließlich Kanada. Und viele davon leben natürlich nicht mehr. Mhm. Und diese Interviews sollten im Ergebnis dazu führen, wenn der Staat seine Archive nicht öffnet, die Wahrheit verbirgt und geschlossen hält, mit aller Macht das auch noch verteidigt, müssen wir in der Lage sein, einen eigenen Archiv aufzubauen, der die Wahrheit der Weltöffentlichkeit nahebringt. Und dazu haben wir ein Projekt 2023 beim Ministerium für Kultur und Medien beantragt. Und dank dem Ministerium haben wir für 100 eine Finanzierung erhalten.
Also eine ganz große Leistung. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute für dieses wichtige Projekt.
Vielen herzlichen Dank und Sie tragen mit dieser Sendung dazu bei.
Brüssel gilt als Stadt der Gegensätze, Stadt der Flamen und Wallonen, Stadt der EU-Beamten, die unter sich bleiben, und Stadt der Migranten-Communities, geprägt auch von der kolonialen Geschichte des Kongo. Als vibrierende Kunststadt ist Brüssel weniger bekannt. Der Kölnische Kunstverein hat nun in einer Ausstellung 37 Künstlerinnen und Künstler versammelt, die allein Brüssel in Leben und sich mit ihrer Stadt künstlerisch auseinandersetzen. Sabine Oelze hat sich das für Fazit angesehen.
Mitten im Ausstellungsraum steht er und singt. Ein lebensgroßer Belgier aus Kunststoff, O-Beine, Fahrradhandschuhe, kurze Sporthose. Dazu ein gebügeltes Hemd und einen aufgespannten Regenschirm in der Hand. Vielleicht ist diese Figur, geschaffen vom belgischen Künstlerduo Horst de Gruyter und Harald Thys, eine Karikatur des Klischee-Belgiers.
Das ist The Fool, der hat hier so zeitgenössische Kleidung, trägt einen Regenschirm. Also das ist natürlich auch so ein Hinweis, dass es, glaube ich, in keiner Stadt so viel regnet wie in Brüssel. Und der ist auf dem mentalen Status eines 8-Jährigen und singt immer nur Kinderlieder auf Flämisch.
Für Valerie Knoll, Direktorin des Kölnischen Kunstvereins, und Co-Kurator Fabian Flückiger ist Brüssel der heimliche Kunst-Hotspot in Europa. Deshalb haben sie ihre Ausstellung »Eine Stadt als Atelier« genannt. Zu sehen sind 37 Künstlerinnen und Künstler, die entweder aus Belgien stammen oder bewusst nach Brüssel gezogen sind. Warum? Weil diese Stadt anders funktioniert als andere europäische Metropolen. Fabian Flückiger.
Vielleicht gibt es so viele Autoritäten, dass es eben gar keine mehr gibt, und in diese lückenbehafteten Struktur kann Kunst und Kreativität natürlich irgendwie, es hat einen großen Nährboden.
Die Ausstellung, die sich über die 3 Etagen des Kunstvereins ausbreitet, funktioniert selbst ein bisschen wie ein Spaziergang durch Brüssel. Man mäandert durch Räume und stößt ständig auf neue Ausdrucksformen, Materialien und Geschichten. Da hängen die verschwommenen Touristenführergemälde von Jana Euler, die aussehen, als könne man diese Stadt nie ganz scharf stellen. Verschwommen taucht das Wahrzeichen von Brüssel auf, das Atomium, die Texte auf dem von Euler gemalten Cover, eine unlesbare Fantasiesprache. An der Wand daneben bizarre Lampenskulpturen aus Schrott und Fensterscheiben, entworfen von Arno Eubelen. Ihr schwummeriges Licht erinnert an die Atmosphäre in den Gemälden des belgischen Surrealisten René Magritte. Besonders eindrucksvoll sind die Gemälde von Guste Duchateau, ein über 80-jähriger Künstler aus Brüssel, der lange unentdeckt vom Kunstbetrieb alltägliche Szenen aus Brüssel malt. Werbung von Halal-Metzgereien, belgisches Bier, leere Teller nach dem Essen. Alles mit fast altmeisterlicher Präzision gemalt. Ein kurioses Panorama des Brüsseler Lebens.
Er hat ganz kurz eine Kunstschule besucht, musste aber dann aus persönlichen Gründen das abbrechen und ist mittlerweile Mitte 80 und malt jeden Abend 2 Stunden vor dem ins Bett gehen.
Immer wieder kreist die Ausstellung um provisorische Reparaturen und urbane Narben. Die Künstlerin Hanna Miletic, die aus Zagreb nach Brüssel gezogen ist, fotografiert notdürftig mit Klebeband geflickte Fensterscheiben und überträgt deren Formen in textile Gewebe. Wo das Glas fehlte, bleiben bewusst Lücken. Fragile, minimalistische Tapisserien, die beiläufig die Frage nach unserem Umgang mit dem öffentlichen Raum aufwerfen.
Es gibt eine ganze Reihe von solchen Arbeiten, die sich im städtischen Raum auf so provisorisch handgemachte, gebastelte Flickstellen konzentriert. Und dann webt sie diese Flickstellen nach. Und das hat natürlich auch ganz viel mit dem Brüsseler Alltag zu tun. Brüssel ist ja eine riesige Baustelle.
Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein ist alles andere als eine trockene Stadtanalyse. Überall taucht dieser eigentümliche belgische Humor auf. Surreal, leicht melancholisch oder eine Mischung aus beidem, wie im Gemälde des Kongolesen Sheri Samba, der lange in Brüssel gelebt hat. Er zeigt schwarze Menschen im Stadtteil Matonge und ihren Alltag in den Straßen ihres Viertels, wie sie Waren verkaufen, sich die Haare schneiden lassen, flirten, im Café sitzen.
Das Bild ist ein bisschen eine Liebeserklärung von Sherry Samba an Brüssel.
Genau dieses heterogene Wimmelbild, das die Ausstellung nachzeichnet, macht ihren Reiz aus. Manche Künstler sind über Belgien hinweg bekannt, haben auf der Documenta oder auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Aber alle sind erstmals in Köln zu entdecken. Am Ende des Besuchs möchte man jedenfalls sofort nach Brüssel fahren.
Eine Stadt als Atelier heißt die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein zu sehen, dort bis 19. Juli. Sabine Oelze berichtet. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Ulrike Timm.
Das Grundgesetz ist kein Poesiealbum, da wird nicht herumgesülzt. Es ist karg und fordernd, so wie die Zeit, in der es formuliert wurde. Das Grundgesetz wird am Samstag 77 Jahre alt, ist 1949 entstanden und in der Süddeutschen Zeitung schreibt Heribert Prantl: Ein Grund zum Verfassung feiern ist, dass die Grundrechte nicht nur eine Delikatesse für Juristen geblieben sind, sie sind, und das ist das Besondere, in die Lebenswelt vieler Bürgerinnen und Bürger hineingewachsen. Prantl erinnert daran, dass es 1991 einmal Ambitionen gegeben habe, dem Vereinigten Deutschland eine neue, gemeinsame verfassungsrechtliche Plattform zu geben, die mit mehr direkter Demokratie, mehr sozialen Rechten, mehr ökologischem Impetus den Menschen in Gesamtdeutschland Zukunftssicherheit bringen sollte. Damals viel diskutiert, aber auch schnell wieder verworfen. Es ist spannend, sich zu überlegen, wie es der Republik heute erginge, wenn es zu den großen Reformen gekommen wäre, so Heribert Prantl. Sie hätten Einfluss auf die aktuellen Reformdebatten. Vielleicht hätte ein neues Grundrecht auf soziale Sicherung für etwas sorgen können, was der Gesellschaft heute fehlt. Ein Grundgefühl von Geborgenheit auch in turbulenten Zeiten. Nur Träume, Utopien? Viel von dem, was die Mütter und Väter 1948-49 ins Grundgesetz geschrieben hatten, war damals auch ein Traum, eine Vision, eine Utopie. Vielleicht gerade deshalb ist ihr Werk eine so gute Verfassung geworden, eine, die das Leben eskortiert hat. Übers Grundsätzliche wie Grundgesetzliche wird nachgedacht in diesem Essay aus der Süddeutschen Zeitung. Die Welt feiert den 100. Geburtstag des Jazz-Trompeters Miles Davis ein bisschen vorab, aber das bringt kein abergläubisches Unglück mehr. Der Musiker starb schon 1991. Miles Davis, einer der Großen der Musikgeschichte und ein Gamechanger des Jazz. Manche glauben, ein eitler Knurrer, der dem Publikum arrogant den Rücken zukehrte und mit seiner markant heiseren Stimme unentwegt Verwünschungen ausstieß. Andere wiederum behaupten, ein Klang, der aus dem Tontrichter der Trompete direkt ins Innere der Zuhörenden drang und all die Einsamkeit, Seelenpein und Verunsicherung der Moderne wie in einem flackernden Lichtstrahl bündelte. Josef Engels schreibt das in der Welt und zitiert eine der Lebensmaximen von Miles Davis: You should never be comfortable, oder auch gestern ist tot. Vielleicht auch das ein Schuss Utopie, mal wieder in Kind of Blue hineinhören, nicht nur für den Weltautor eine Jahrhundertplatte. Seltsame Fügung, zugleich mit den Hymnen zum 100. von Miles Davis müssen die Feuilletons den Tod eines anderen, ganz besonders freigeistigen großen Jazzmusikers vermelden. Gunther Hampel verstarb mit 88 Jahren. Auf seinem Plattenlabel Birth sind mehr als 50 Aufnahmen seiner Musik erschienen, die man kaum einer ästhetischen Richtung zuordnen kann, nicht einmal dem freien Jazz. So würdigt ihn die Frankfurter Allgemeine. Keinesfalls vergessen wollen wir, Deutschland hat jetzt einen WM-Kader. Ob daraus auch eine Fußballmannschaft wird, werden wir sehen. Spätestens zum Anpfiff hat dieses Land ja wieder 80 Millionen Bundestrainer. Das mitunter widersprüchliche Verhalten von Cheftrainer Julian Nagelsmann kriegt jetzt schon sein Fett ab in der FAZ von Herausgeber Jürgen Kaube. Der Bundestrainer irrlichtere vor sich hin, verspreche dem einen etwas, nominiere dann doch den anderen und dann so ein alter Torwart wie Manuel Neuer und überhaupt diese Rollengespräche, wettert die Frankfurter Allgemeine. Julian Nagelsmann sollte bald mal ein Rollenselbstgespräch führen. Rollenselbstgespräch? Sowas machte ein Miles Davis mit sich und seiner Trompete aus, klang aber viel besser.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.